RD.
Herzlich willkommen, Kai Schmieding hier. Können Sie mir auf den Euro genau sagen, wie viel Sie gerade auf dem Konto haben? Wie viel Sie so im Monat einnehmen und ausgeben? Oder gehören Sie zu denen, die es sich leisten können, vielleicht ein-, zweimal im Jahr fast schon gelangweilt ins Konto zu gucken, wie der aktuelle Stand ist? Wer um die Null kreist, für den ist der einzelne Euro wohl relevanter als die 33. Million, für den, der schon 32 hat, von Milliarden ganz zu schweigen. Dieser Satz aus dem Buch Crazy Rich über die geheime Welt der Superreichen, so der Untertitel, erzählt schon sehr viel über die Dimensionen und auch die Kluft, um die es hier geht. Ich begrüße die Autorin Julia Friedrichs, zugeschaltet aus Berlin. Herzlich willkommen auch Ihnen. Hallo.
Hallo.
Julia Friedrichs ist Publizistin, hat sich schon lange mit der Verteilung von Geld in unserem Land beschäftigt. In ihrem aktuellen Buch fragt sie, welches Ausmaß an Ungleichheit verträgt das Zusammenleben in einer Gemeinschaft? Wie viel dürfen Einzelne für sich beanspruchen in einer Welt, in der die Ressourcen endlich sind? Müssen wir dem Reichtum Grenzen setzen oder wird es schlicht und einfach erstmal reichen, Steuerschlupflöcher zu stopfen? Das sind zentrale Fragen des Buches, das uns allen bei aller Kritik an der Ungleichheit auch dabei hilft, die Welt mal aus der Perspektive der sehr, sehr Wohlhabenden zu sehen. Reichen-Bashing hat darin nämlich keinen Platz. Frau Friedrichs, kennen Sie denn Ihren Kontostand bzw. Ihren Depotstand ganz genau?
Ja, leider muss man ja sagen, nach dem, was Sie gerade gesagt haben, ich bin dann von der 32. Million doch eine Weile ein ganzes Stück entfernt. Und tatsächlich war das auch was, was mich in dem Gespräch mit einem meiner Hauptgesprächspartner, einem Milliardärserben, sehr irritiert hat. Ich check tatsächlich täglich meinen Kontostand. Ich mache das schon immer. Hm. Und als er mir sagte, dass er gar nicht weiß, wie viel da drauf ist und dass er auch die ersten Millionen, die eingehen, gar nicht bemerkt hat, war mir schon klar, dass wir aus verschiedenen Welten miteinander reden.
Über diesen Menschen werden wir später bestimmt noch genauer hören. Er gehört ja zur Welt der obersten 0,1% der Gesellschaft, will ich mal sagen. Was muss ich besitzen, um dazu zu gehören?
Ja, 100 Millionen sollten es schon sein. Also wenn man von superreich spricht, dann meint man Menschen, die ein sehr, sehr großes Vermögen haben. Ich habe die Grenze so ungefähr bei 100 Millionen gesetzt, dass es da keine klare Definition gibt. Das ist eines der Probleme, wenn wir von Reichtum reden, ist da vieles ganz, ganz schwammig. Aber das ist so ungefähr die Größenordnung, mit der ich mich befasst habe.
Es ist unklar definiert. Also ich habe gelesen, Singles gehören hierzulande schon mit 3.700 Euro netto pro Monat zu den oberen 10% gelten damit genauso als reich wie Milliardäre. Wie kommt es zu dieser sehr unscharfen Definition von reich bei uns?
Ja, weil wir damit ganz verschiedene Dinge meinen. Wir reden ganz oft von Einkommen. Dann sind sie bei den Singles und dem, was die im Monat haben. Und da ist es tatsächlich so, 3.700 netto, da sind sie ganz oben mit dabei. Aber wahrer Reichtum macht sich in Vermögen bemerkbar. Einkommen ist flüchtig, das kann mal höher sein, das kann mal niedriger sein. Und offensichtlich ist es Quatsch, jemanden, der diese Summe verdient, als reich zu bezeichnen. Für mich ist Reichtum gehortetes Geld, angehäuftes Geld. Und der beginnt meines Erachtens erst ab einer Summe, wo man nicht mehr arbeiten muss, sondern nur aus seinem Kapital leben kann. Das sind je nach Zinslage so 3, 4, 5 Millionen Euro. Ab da, finde ich, kann man erst von Reichtum sprechen. Superreich ist man dann noch nicht. Wie gesagt, da lägt bei mir die Grenze so bei 100 Millionen. Das sind dann rund 3000 Personen in Deutschland. Die besitzen aber fast ein Viertel des Finanzvermögens.
Jetzt würde ich Sie gerne fragen, ob die Zahl der Superreichen in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist. Ich lese aber bei Ihnen, es gibt in Deutschland keine offizielle Vermögensstatistik. Also ich kann das vermutlich gar nicht so genau feststellen, oder?
Beides stimmt. Man kann es sagen, dass die Zahl der Superreichen gestiegen ist. Das Manager-Magazin, das macht jedes Jahr seine Reichenliste und da standen zuletzt 249 Milliardärsvermögen drauf. Das waren sehr viel mehr als zuvor und die haben auch immer größere Vermögen. Allerdings, das Manager-Magazin, das sagt schon der Name, ist keine offizielle Statistikbehörde. Wir haben also keine staatlichen reichen Statistiken, keine staatlichen reichen Daten. Und als ich mit meinem Kollegen Jochen Breyer für eine ZDF-Dokumentation namens Milliardenspiel recherchiert habe, haben wir herausgefunden, dass die mutmaßlich reichste Familie auf dieser Liste des Manager-Magazins fehlt. Das ist die Familie hinter dem Pharmakonzern Böhringer Ingelheim. Die ist also gar nicht drauf, weil es eben eine Liste ist, die nach bestem Wissen und Gewissen von Journalisten erstellt wird, die aber mal Auseinandersetzungen mit der Familie hatten, die auf der Liste nicht drauf sein wollte. Und es zeigt halt schon, wie wichtig offizielle Staaten staatliche Daten wären, damit wir überhaupt wüssten, wovon wir reden.
Gibt es diese offiziellen staatlichen Listen in anderen Ländern denn?
Ja, die gibt es in anderen Ländern. Deutschland ist da, was die Datenlage angeht, wirklich sehr, sehr hinterher. Skandinavische Länder sind da sehr gut, aber auch die USA oder Spanien haben viel bessere Daten als wir. Ökonomen beklagen das auch immer wieder. Die fordern die Bundesregierung auf und sagen, wir brauchen diese Daten, weil die Frage der Vermögensungleichheit ist eine der ganz, ganz zentralen in allen modernen Volkswirtschaften. Und da müssen wir einfach wissen, wie die Lage in Deutschland ist. Es ist sehr bedauerlich, dass die Bundesregierung da sich nicht dran macht.
Anfang der 90er Jahre war das mittlere Vermögen der Reichsten bei uns 50 Mal höher als das der ärmeren Hälfte, lese ich bei Ihnen. Inzwischen ist es das Hundertfache. Was ist die Hauptursache dieses großen Abstands?
Die eine Hauptursache gibt es nicht, aber man sieht eben, dass im Laufe der 90er Jahre die Vermögen oben schier explodiert sind. Globalisierung, der Aufstieg der Finanzmärkte, aber auch steigende Immobilienpreise, die Ballung von Unternehmen in ganz wenigen Händen in Deutschland, das sind so die Dinge, die da eine Rolle spielten. Gravierender ist aber, dass bei uns die untere Hälfte quasi nicht vom Fleck gekommen ist. Das heißt, dass die an dem Wachstum und den Wohlstandsgewinnen, die wir ja in Deutschland hatten, lange Zeit, im Moment zwar nicht, aber über lange Jahre gab es die, dass die davon nicht profitiert haben. Und 40% der Deutschen haben so gut wie gar kein Vermögen, insbesondere auch im Osten ist es nie die Vermögensmauer zwischen Ost und West ist nie niedergerissen worden und damit steht Deutschland sehr, sehr schlecht da. Bei uns ballt sich das Vermögen wirklich am oberen Ende und es unterscheidet uns von vielen anderen Ländern.
Warum sagen Sie, haben die nicht so Wohlhabenden nicht profitiert von der Situation, als es dem Land wirtschaftlich besser ging?
Ja, auch dafür gibt es viele Gründe. Die Löhne sind nicht ausreichend gestiegen. Die Menschen in Deutschland besitzen relativ wenig Immobilien. Also in anderen Ländern gibt es sehr viel mehr Immobilienbesitzer. Und die Immobilienpreise waren eben in den letzten Jahren so ein Treiber des Vermögenswachstums. Wenn sie Miete zahlen mussten, dann mussten sie eben einen immer größeren Anteil ihres Einkommens an den Immobilienbesitzer überweisen, dessen Vermögen dann eben gewachsen ist. Das ist eine kleine Geschichte, die aber für viele Familien da eben gravierende Folgen hatte. Die Zinsen waren nicht hoch, das heißt, selbst wenn sie ein bisschen was erspart haben, dann haben sie das nicht auf dem Konto vermehren können, wohingegen die Rendite bei großen Vermögen, wo sich ganze Family Offices, bei denen ich auch recherchiert habe, also Vermögensverwaltung um die Betreuung des Geldes kümmern, da sind Renditen von 10-12%, also dass das Vermögen 10-12% pro Jahr wächst, sind ganz, ganz normal. Also die Vermögen haben vom Finanzmarkt einfach wahnsinnig profitiert. Ja, das sind so ein paar der Dinge. Es gibt da nicht den einen zentralen Grund. Es ist mehr so ein perfekter Sturm, der gut lief für die ganz oben und der die unten so ein bisschen nach unten wehte.
Julia Friedrichs ist heute unser Gast. Ich sage nochmal den Buchtitel Crazy Rich, die geheime Welt der Superreichen. Wir hören eine erste Hörerfrage.
Während der Corona-Pandemie soll sich die Zahl der Superreichen weltweit beinahe verdoppelt haben. Können Sie das so bestätigen und was sind die Gründe?
Frau Friedrichs.
Ja, das ist so. Auch in Deutschland haben die Vermögenden während der Corona-Pandemie ihre Vermögen in der Regel nochmal vergrößert. Man sieht das, ich habe da mit Ökonomen gesprochen, die sich mit historischen Daten beschäftigt haben. Man sieht das tatsächlich bei fast allen Krisen. Nach einer Krise stehen in der Regel die oben sehr viel besser da als die unten. Die unteren 30% verlieren in Krisen fast immer. Das finde ich erstaunlich, weil ja erstmal so der Reflex ist, ohne Krise trifft vor allem die viel haben, weil die können viel verlieren. Aber die haben eben mehr Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und während zum Beispiel die untere Hälfte in Deutschland der Preissteigerung, der Inflation relativ ungeschützt gegenüberstand, haben eben, wenn sie Leute haben, die sich um ihr Vermögen kümmern, können sie so gezielt investieren, dass sie dann eben von der Krise am Ende profitieren. Also ja, das war auch in Deutschland so. Hinzu kommt, dass die Corona-Hilfen natürlich auch oftmals an die Großen ging, die Regierung gezahlt hat und dass gerade kleine Selbstständige das Nachsehen hatten. Aber der erste Grund ist da, glaube ich, der entscheidendere.
Als gewisses Korrektiv gibt es ja natürlich Steuern. Wie geht Deutschland denn mit seinen Reichen um? Da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen von, die Steuern sind viel zu niedrig bis, ja, die Steuern sind viel zu hoch und die Leistungsträger verlassen möglicherweise unser Land, wenn das so weitergeht. Einer Ihrer Protagonisten, den Sie eben schon erwähnt haben aus dem Buch, hat Ihnen ja erzählt, ja, wie seine Familie es schafft, die Steuerlast zu senken.
Genau, Sebastian heißt er in dem Buch, ist Erbe eines Milliardenvermögens und er hat eine Geschichte beschrieben, die bei ganz vielen sehr, sehr Vermögenden eine Rolle spielt. Das ist eben die Frage, wenn das Vermögen von einer Generation zur anderen wechselt. Da wird auf dem Papier in Deutschland eine Schenkungs- oder Erbschaftssteuer fällig, also die gibt es. Die kommt aber bei den ganz großen Vermögen so gut wie nie zur Anwendung, weil es Steuerschlupflöcher oder legale Umgehungsmöglichkeiten gibt, die so offensichtlich im Gesetz stehen, dass wirklich jeder, der da Beratung hat, die in der Regel nutzen kann. Sebastian hat es gemacht, Sebastians Familie, und da war auf dem Papier eine Steuer von vielen, vielen, vielen Millionen fällig. Er hat gesagt, der Finanzminister in seinem Bundesland, der hätte das in dem Jahr gemerkt, der hätte gedacht, oh, dieses Jahr habe ich aber viel Geld, und die Berater haben die Steuer auf fast null drücken können.
Das entscheidende Wort ist Verschonungsbedarfsprüfung. Das klingt jetzt erstmal sehr bürokratisch. Können Sie das Prinzip erklären, was dahinter steckt und wie die Familie Sebastians das dann ausnutzen konnte?
Ja, die Verschonungsbedarfsprüfung ist eben dieses zentrale Schlupfloch und die besagt, wenn ich eine Erbschafts- oder Schenkungssteuer zahlen muss am Tag der Schenkung, aber dem Finanzamt glaubhaft machen kann, ich habe das Geld gerade nicht, um die zu zahlen, dann wird die auch nicht fällig. Und das ist was, weil man gerade, wenn Vermögen verschenkt wird, das sehr gut planen kann, was einfach für Steuerberater gut möglich ist, auf diesen Tag hinzuarbeiten. In dem Fall von Sebastians Familie lief das über Jahre, dass man diesen Tag eben anvisiert hat und dass man dafür sorgte, dass an diesem Tag ganz banal gesagt nichts da ist. Und das ist für, glaube ich, jeden, der sonst so seine Steuern zahlt, ein so kurioses Schlupfloch, weil bei uns ist es ja nicht so, dass wenn man sagt am Ende des Monats, sorry, ich habe gerade nichts, dass der Staat dann sagt, ja komm, dann musst du auch nicht. Ja, das ist eben was sich hinter einem sehr technischen Begriff verbirgt, was aber eben dazu führt, dass in Summe auf sehr, sehr hohe große Erbschaften und Schenkungen in Deutschland im Prinzip fast gar keine Steuern gezahlt werden.
Also bei Schenkungen können Familienunternehmen, ich muss es nochmal zusammenfassen, selbst den Stichtag auswählen, ja, der für das Finanzamt entscheidend ist, um festzustellen, ob private Ersparnisse vorliegen oder nicht. Ja, und zu diesem Stichtag ist dann eben, ja, wie durch ein Wunder, gar kein Geld vorhanden, weil man kann es ja vorher woanders hinschaffen.
So ist es.
Hat denn jemand dieses Problem, also das Problem wurde ja offenkundig erkannt. Warum wird offenkundig nicht dran gearbeitet oder wird dran gearbeitet, um das Problem zu lösen oder um das entsprechende Gesetz zu verbessern?
Ja, das ist eine der zentralen Fragen. Ich recherchiere ja schon wahnsinnig lange zu diesem Thema. Und was mich wirklich sehr umtreibt, ist, warum manche Parteien, allen voran die SPD und die Grünen, immer wieder in ihre Wahlprogramme schreiben, das ist ein Problem. Wir müssen Vermögen stärker besteuern. Wenn sie dann aber an der Regierung sind, kämpfen sie noch nicht mal in Koalitionsverhandlungen dafür, vergessen das also ganz schnell wieder. Die FDP und die CDU, die behaupten ja gar nicht, das zu wollen. Also die sagen, das soll alles so bleiben, wie es ist. Diese Verschonungsbedarfsprüfung war aber zum Beispiel in Zeiten der Regierung aus CDU und SPD ist die ins Gesetz geschrieben worden. Und das ist natürlich schon eine Riesenfrage. Warum machen Parteien, die Vermögensballung für ein großes Problem halten, laut Wahlprogramm dabei mit? Ich kann mir das ganz schwer erklären. Es gibt Gründe, die auch in Studien immer wieder von den Politikern selbst angeführt werden und auch in Interviews. Die Macht der Lobby der extrem Reichen ist sehr, sehr groß. Das stimmt auch. Dazu habe ich auch viel recherchiert. Die sagen, es ist alles sehr komplex. Wir wissen es manchmal gar nicht so richtig. Zum Beispiel Norbert Walter Borjans, SPD-Politiker, der an dieser Verschonungsbedarfsprüfung mitverhandelt hat, der hat gesagt, er wusste gar nicht, welche welche Folgen das haben kann, also wie leicht man das missbrauchen kann. Das mag alles stimmen, aber so richtig befriedigen mich diese Erklärungen nicht. Ich glaube, dass es eher so ist, wenn man die jetzt abschaffen würde, würde sich eine kleine, sehr laute Gruppe in der Tat sehr, sehr aufregen. Mir haben auch die Vermögenden immer beschrieben, wie eng ihr Kontakt zur Politik ist. Das heißt, man hätte die im Zweifel am Telefon. Und ob aber andere Wähler jetzt Juhu schreien würden, weil das ist ja wirklich so ein Nischending. Also würden jetzt mehr Leute die Parteien wählen, die die abschaffen, das weiß ich eben nicht. Und offensichtlich scheint es das Kalkül der Parteien, dass sich dieser Ärger nicht lohnt.
Wir hören eine nächste Frage.
Sie sagen, die Löhne sind in den letzten Jahren nicht adäquat gestiegen. Auf der anderen Seite erleben wir hier im Saarland gerade die Schließung vieler namhafter Unternehmen, weil sie in der Konkurrenz mit anderen europäischen Staaten nicht standhalten können. Wie sehen Sie einen Ausweg aus diesem Dilemma?
Frau Friedrichs.
Ja, in der Tat ist es ein großes Dilemma, was uns, glaube ich, vor allem jetzt beschäftigt. Nochmal ein großes Problem war, dass die Löhne in den Zeiten der Wachstumsjahre nicht gestiegen sind, als die deutschen Unternehmen in der Breite sehr, sehr, sehr gute Gewinne gemacht haben. Da gibt es auch eine Studie des Internationalen Währungsfonds dazu, der sagt, dass es in Deutschland eben so war, dass in Zeiten des Wachstums sehr viel Geld bei den Unternehmen verblieb als Gewinn, auch als Dividende ausgezahlt wurde. Wir haben das ja jetzt im Extrem bei VW gesehen, dass im letzten Jahr noch wirklich enorme Dividenden gezahlt wurden und man jetzt eben von großer Krise spricht. Das heißt, dass in den Zeiten des Wachstums sehr viel Geld bei den Eigentümern verblieben ist und zu wenig an die Beschäftigten ausgezahlt wurde. Das war eben das ganz, ganz große Problem. Dass das jetzt in den Zeiten der Krise quasi eskaliert und das nicht die Zeit ist, in der Lohnsteigerungen für viele Unternehmen gut zu verkraften sind, das kommt quasi jetzt noch obendrauf. Aber Deutschland hatte 20 wirtschaftlich wirklich sehr, sehr starke Jahre. Das wäre die Zeit gewesen, um mehr an die Arbeitnehmer abzugeben und denen eben auch die Möglichkeit zu geben, sich einen Puffer anzusparen für eine Zeit der Krise, weil das ist ja das ganz, ganz große Problem. Wenn sie kein Vermögen haben, gehen sie komplett ungeschützt in Krisen. Dann ist jede Arbeitslosigkeit, jede Krankheit und eben auch die Pandemie für sie ein Riesenproblem. Und darauf hätten wir uns als Volkswirtschaft besser vorbereiten müssen.
Sie schreiben nun in Ihrem Buch Crazy Rich über Menschen, deren Reichtum kaum begreif- oder erfassbar ist. Man kann sich dem Thema aber vielleicht über konkrete Objekte nähern. Was ist denn das teuerste Ding, das ich derzeit besitzen kann?
Ja, das ist auf jeden Fall die Superjacht. Das ist so eine Welt, wo ich am Anfang etwas, in die ich etwas manisch eingetaucht bin. Ich habe mir die Zeitschrift Bote exklusiv abonniert und bin auch zur Yachtshow nach Monaco gefahren. Da sehen Sie dann Boote, die sind 100 Meter lang, 5 Etagen hoch für eine Familie mit privatem Tennisplatz an Bord, privatem Kino, mit einem Grill, von dem ich gehört habe, für eine 500.000, mit kleinen Mini-U-Booten. Das war der Trend der Saison. Und das ist tatsächlich das teuerste Ding, was unsere Spezies gerade herstellt. 500 Millionen sind für so ein Boot jetzt kein dramatischer Preis. Und es ist natürlich das Symbol für Überfluss, für Dekadenz.
Wie rational ist es überhaupt, so eine Yacht zu betreiben? Das ist ja wahnwitzig teuer, wenn man überlegt, dass die Leute das dann ja für ein paar Wochen als Sommervergnügen nutzen.
Ja, es ist unfassbar teuer, so ein Boot zu betreiben. Mindestens 10% des Anschaffungspreises, also mehrere Millionen müssen sie dafür ausgeben, damit das Ding so ein Jahr überlebt. Das ist ja ein ständiger Kampf gegen Salzwasser. Einmal volltanken kostet 500.000 Euro und sie brauchen halt eine riesen Crew, bis zu 30 Personen, die ganze Zeit an Bord sind. Und mir wurde von Booten erzählt, die dann immer im Kreis vor der Côte d'Azur fahren und auf den Eigner warten, auf den Besitzer, der dann vielleicht im Jahr mal 2-3 Wochen auf dieses Boot geht.
Und das ist mit ein Grund dafür, dass sich mit dem jährlichen Betrag zur Instandhaltung solcher Schiffe die Schulden aller Entwicklungsländer auf einen Schlag tilgen ließen, lese ich bei Ihnen. Wie wurde das denn berechnet?
Ja, das hat ein britischer Journalist berechnet, dass er sagt, durch die Anschaffungs- und Instandhaltungskosten ließe sich eben das ja, die Schuldenzahl der Entwicklungsländer ja, tilgen. Klar ist, dass die Superjacht auf jeden Fall so viel CO2 verpulvert und in diesen Zeiten eben ein Ausbild der Dekadenz ist, wie wir es uns kaum vorstellen können. Eine Superjacht verbraucht so viel CO2 wie 1400 Personen. Das lässt sich alles ja recht präzise an diesen Booten eben nachhalten. Und es werden eben immer mehr Boote. Der Markt boomt, es gibt Wartelisten, die Zahl steigt enorm und die Boote werden immer länger und sind damit natürlich so ein bisschen Symbol ja, des wahnsinnigen Wachstums, des Reichtums bei einer ganz kleinen Gruppe von Menschen.
Ist dieser Verbrauch von Ressourcen und auch dieser CO2-Ausstoß der Punkt, wo Sie sagen, es ist eben möglicherweise doch nicht Privatsache, wie viel diese Menschen da verkonsumieren? Weil man könnte ja auch sagen, lass doch den Menschen die Freude, sollen sie doch machen. Es bringt vielleicht auch die Bootswirtschaft in Schwung und manche Leute verdienen Geld damit. Aber Sie sagen, das ist eben keine Privatsache.
Nee, ich glaube, das Klima stellt uns beim Blick auf Reichtum vor eine neue Frage. Lange war so ein bisschen der Grundtenor, mehr Reichtum und mehr Reiche ist immer besser. Reich sein ist besser als arm sein, das ist ja auch so. Geld macht vor allem am Anfang glücklich, Geld macht zufrieden. Das heißt, das Streben nach Geld galt ja lange als was sehr, sehr Gutes. Ich frage mich eben auch in dem Buch, ob die Klimakrise da unseren Blick verändern muss. Müssen wir sagen, nein, ab einer gewissen Grenze kann noch mehr Geld, noch mehr Vermögen bei einzelnen Menschen zu einem Problem werden. Zu einem Problem fürs Klima, aber auch zu einem Problem für die Demokratie. Was machen wir, wenn Einzelne einfach über so gewaltige Vermögen verfügen, dass wir sie kaum mehr in den Griff bekommen? Ich glaube, wir erleben das gerade in den USA im Zeitraffer am Beispiel von Elon Musk. Lässt sich der überhaupt noch handeln? Also lässt er sich überhaupt noch demokratisch begrenzen? Und das ist natürlich eben was wir bei diesem Symbol der Yachten, mehr ist es ja nicht. Also auch wenn alle Yachten verboten wären, wäre kein Problem gelöst. Aber es zeigt uns ja trotzdem, wie viel dürfen denn Einzelne beanspruchen, wenn die Mittel endlich sind? Weil für jede Yacht, die es gibt, wir wissen, die Ressourcen sind eben nicht endlos, müssen ja andere verzichten. Und ist es noch in Ordnung, einer Familie zu sagen, ihr sollt jetzt nicht mehr in den Urlaub fliegen, wenn wir wissen, auf der anderen Seite gibt es eben Menschen, die quasi mit den Ressourcen aasen und die sich von dem Rest Kuchen, der noch da ist, einfach mal die Hälfte reinhauen und sagen, die Ressourcen, die gehören jetzt mir.
Wir hören eine nächste.
Ist es nicht schreiendes Unrecht, dass Einkommen aus Arbeit wesentlich stärker versteuert wird als Einkommen aus Kapital?
Frau Friedrichs.
Ja, ich würde sagen, das ist eines der großen Probleme in Deutschland. Wir haben uns generell entschieden, unseren Staat hauptsächlich auf durch Abgaben auf Arbeit und Konsum zu finanzieren. Arbeit wird sehr, sehr stark belastet. Und deshalb ja auch beim Reichtum ist diese Entscheidung oder diese Unterscheidung zwischen Vermögen und Einkommen so wichtig. Wer viel verdient in Deutschland, der gibt auch sehr, sehr viel ab. Das heißt, der trägt diesen Staat enorm mit. Bei Vermögen ist es nicht so. Ich habe das gerade am Beispiel der Erbschaftssteuer bei einem ganz kleinen Teil erklärt, aber insgesamt besteuert Deutschland Vermögen sehr gering. Wir haben keine Vermögenssteuer mehr, wir haben eben bei großen Erbschaften und Schenkungen kaum eine Erbschaftssteuer und Sie sprechen ja auch darauf an, dass Kapitalerträge bei uns pauschal besteuert werden mit 25%. Jeder, der gut verdient, der weiß, bei Einkommen ist es nicht so. Schwerwiegender finde ich noch das Problem, dass eben auch die Sozialabgaben, also die Bezahlung unseres Rentensystems, unseres Krankenversicherungssystems, des Pflegesystems, das sind ja Systeme, die gerade enorm unter Druck geraten, dass auch die nur von denen, die arbeiten, bezahlt werden und von den Arbeitgebern. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, was sich zuspitzen wird in den nächsten Jahren.
Unser Hörer Martin Rees hat uns geschrieben. Er fragt, wie verhält es sich mit der Einstellung der Superreichen zum Grundgesetz und dem Erfordernis, dass Eigentum verpflichtet? Sind die Stiftungen eigennützig oder gemeinnützig, die Superreiche zur Vermögensabsicherung betreiben? Die Frage unseres Hörers Martin Rees.
die Reichen gibt es genauso wenig wie die Armen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Ich habe ja für mein Buch mit ganz vielen Vermögenden, mit Milliardären und Menschen, die viele hundert Millionen besitzen, gesprochen. Und da gibt es nicht den einen. Also ich habe Menschen getroffen, die sich wahnsinnig viel Gedanken genau über diese Frage, wozu verpflichtet mich denn mein Eigentum, machen. Und Leuten, denen es wirklich komplett egal ist. Aber es gibt die Leute, die sich da wahnsinnig viele Gedanken darüber machen. Vor allem bei Jüngeren, bei Erben von ganz großen Vermögen. Man muss ja sagen, die ganz großen Vermögen in Deutschland werden leider in der Regel nicht mehr erarbeitet, sondern werden hauptsächlich vererbt. Und da gibt es viele Menschen, die da reingeboren werden und die sich fragen, was hängt denn da dran für mich? Welche Verpflichtung, welche Verantwortung? Und sollte ich mehr abgeben? Sollte ich Eigentum anders organisieren? Das ist eine kleine, aber würde ich sagen wachsende Gruppe. Und ich fände es gut, wenn die Politik diese Stimmen nutzen würde, um mit denen gemeinsam zu überlegen, wie könnte das denn klappen? Könnten wir unser Steuersystem zum Beispiel einfacher gestalten, aber so, dass auch Vermögende auf jeden Fall ihren fairen Anteil immer beitragen?
Der Hörer sprach eben von Stiftungen. Welche Funktion haben denn diese Stiftungen in den meisten Fällen? Manche sagen ja, das sei möglicherweise auch ein Instrument, mit dem Superreiche sagen können, ich möchte selbst bestimmen, was ich mit meinem Geld mache. Ich möchte das eben nicht als Steuergeld zur Verfügung stellen.
Ja, das ist ja ganz offensichtlich so. Also ich finde es sehr, sehr gut, wenn Menschen stiften und spenden. Ich finde, man sollte da laut Danke sagen. Aber ganz klar ist auch, das passiert nach persönlichen Interessen und Vorlieben. Die Probleme, die ein reicher Mensch für wichtig erachtet, die werden damit angegangen. Und die Probleme, die er nicht für wichtig erachtet, eben nicht. Jan-Philipp Remsma, einer der wichtigsten Mäzene in Deutschland, der hat dazu mal eine sehr gute Rede gehalten, in der er sagt, dem Stiften wohnt auch immer die Willkür inne. Es ist ein Geschenk und ein Geschenk ist einfach willkürlich. Niemand kann jemanden verpflichten, was zu schenken. Und deshalb finde ich es gut, wenn Reiche stiften und spenden. Und ich finde auch, man sollte es einfach anerkennen und Danke sagen. Aber es ersetzt die Steuer nicht, weil nur das ist das, worauf wir uns als Staat verlassen können.
Ich finde es sehr spannend in dem Buch das Kapitel über die Soziologie der Reichen. Es gibt ja wissenschaftliche Untersuchungen darüber, wie Reiche sich selbst wahrnehmen, wie sie sozialisiert sind, was ihre Wahrnehmung der Gesellschaft also prägt. Ich frage mal, welche Muster der Rationalisierung gibt es denn da? Wie rechtfertigen eigentlich Superreiche auch gerade vor sich selbst ihren Sonderstatus, den sie ja haben?
Ja, das fand ich in den Gesprächen wahnsinnig spannend, dass es wirklich sehr viele Vermögende gibt, die sagen, das ist richtig so, dass ich so viel habe. Und da gibt es so zwei große Schulen, also zwei große Begründungslinien. Ganz viele glauben, sie sind reich, weil sie es einfach mehr gewollt haben als andere. Das heißt, die sagen, ich hatte den Willen und deshalb ist es so. Und damit ist es auch in Ordnung, weil die anderen, die müssen es halt dann einfach mehr wollen. Da gibt es eine ganze Industrie, die da dranhängt, die Anleitungen zum Reichwerden verkauft. Es gibt so eine Art Bibel dieses Denkens. Think and Grow Rich heißt das Buch.
Es gibt auch jede Menge YouTube-Influencer, genau, die ihr Geld damit verdienen.
Genau, aber dieses Buch hat sich 70 Millionen Mal verkauft. Und da berichtet eben ein Forscher aus den USA, der das vor vielen Jahrzehnten erforscht haben will, dass eben allein der Wille zählt beim Reichwerden. Und er begründet es mit einer Geschichte, die ich beim Lesen kaum glauben konnte, nämlich mit der seines Sohnes, dass er sagt, mein Sohn ist taub geboren worden und wir haben ihm nicht die Gehörlosensprache, die Gebärdensprache beigebracht, weil wir wollten, dass er den Willen hat, hören zu können und am Ende konnte er hören. Und so sei es eben auch mit Reichtum. Man muss nur wirklich den Willen ganz tief in sich haben. Und ich war wirklich überrascht in den Gesprächen, wie viele reiche Menschen daran glauben. Also das ist so die erste Begründung. Die zweite Begründung ist eine, die heißt Trickle-Down-Theorie, also Durchsickerungstheorie. Die war lange so ein bisschen eine der Haupttheorien auch der Wirtschaftswissenschaften, obwohl sie inzwischen als falsch sich herausgestellt hat. Leider muss man sagen, die Theorie besagt eben, dass es gut ist, wenn oben wenige immer reicher werden, weil der Reichtum dann quasi automatisch nach unten durchsickert. Das hat sich aber eben nicht bewahrheitet, leider.
nach allem, was Sie da erzählen, blenden also viele sehr Reiche sehr stark aus, dass auch bestimmte glückliche Fügungen was mit dem eigenen Reichtum zu tun haben, wenn sie denn so stark den eigenen Beitrag betonen, den Mindset, das ist ja auch so ein Wort, die richtige Einstellung. Der Mindset hat mich zum Millionär gemacht. Also und ich sehe nicht so sehr, dass es möglicherweise auch einige glückliche Fügungen gab.
Ja, auf jeden Fall blenden das viele aus und das ist ja auch nur menschlich. Also ich habe ja einen reichen Menschen getroffen, der mit seinem Reichtum sehr hadert. Und an ihm merkt man, dass es natürlich für sie als Mensch viel, viel einfacher ist, sich selber einzureden. Das hat alles seine Richtigkeit so. Weil wenn sie erstmal anfangen, die Fragen zu stellen, dann kommen sie ja im Prinzip in Teufels Küche, weil es ist natürlich nicht vernünftig begründbar, diese gewaltigen Abstände. Also es ist total verständlich, eine 2 Millionen zu begründen. Da kann man sagen, ich war fleißiger, ich hatte bessere Ideen und deshalb habe ich jetzt diese 2 Millionen. Aber begründen Sie doch mal damit, warum Sie 4.000 Millionen haben. Waren Sie 4.000 Mal fleißiger als alle anderen, 4.000 Mal begabter und deshalb halte ich es für menschlich total plausibel, dass man quasi dieses Fass gar nicht aufmachen will. Und viele sehr Reiche haben eben auch natürlich sehr wenig Kontakt zu normalen Menschen. Und das macht es natürlich auch einfacher, deren Leben und auch deren Anstrengungen auszublenden.
Björn, die nächste Frage.
Nun gibt es ja auch Superreiche, die Teile ihres Vermögens auch für soziale Zwecke einsetzen. Haben Sie da positive und wie viele Beispiele gefunden?
Aber eben schon mal angedeutet, aber Sie können es ja mal vertiefen. Gibt es Beispiele, wo das für soziale Zwecke besonders gut eingesetzt wurde?
Ja, fast jeder Superreiche stiftet und spendet in Deutschland. Das muss man ganz klar sagen. Vor allem auch in den Regionen gibt's ganz, ganz viele, die tragen da die örtlichen Feuerwehren mit, die Sportvereine und so weiter. Und ich habe ja gerade schon gesagt, das ist sehr, sehr gut. Und man muss dafür einfach laut Danke sagen. Wie viel das allerdings ist, also wie viel Prozent abgegeben wird des Vermögens, das wissen wir nicht. Uns fehlen da die Daten. Und was ist bei uns nicht so gibt, ist diese große innere Verpflichtung zum Geben von ganz, ganz viel Geld. In den USA ist es, gibt es die Tradition, die da ja begründet wurde von Carnegie, der gesagt hat, wer reich stirbt, stirbt in Schande. Also man soll reich werden und es dann während seines Lebens verteilen. Das ist ja in den USA ein größerer Trend. Es gibt da diese Bewegung The Giving Pledge, wo zum Beispiel auch Bill Gates oder Buffett, die Milliardäre teil sind, die besagt, man soll im Laufe seines Lebens den Großteil seines Vermögens abgeben. Dem haben sich in den USA relativ viele angeschlossen. In Deutschland macht da nur Hasso Plattner mit. Das ist zum Beispiel jemand, der sehr viel stiftet, der sehr viel spendet, der Mitgründer von SAP. Also wir haben auf jeden Fall diese große Tradition des Gebens in gigantischen Summen haben wir nicht. Aber dass man was abgibt, gehört auf jeden Fall dazu.
Wir hören eine nächste Frage.
Haben die Fördertöpfe der Regierung nicht die Reichen auch noch begünstigt? Denn wer kann sich denn auf die Schnelle ein super teures E-Auto kaufen oder sein Haus energetisch sanieren? Das können ja eigentlich nur die, die genug Geld haben. Und damit ziehen sie die Fördergelder an sich.
Ja, da sprechen Sie ein wichtiges Problem an, was jetzt, glaube ich, gar nicht so die Superreichen und den Rest angeht, sondern eher die Wohlhabenden und den Rest. Das Problem sehe ich auch, wenn Sie zum Beispiel sehen, dass jetzt so Wallboxen wurden massiv gefördert oder auch die Photovoltaik-Einrichtung wurde massiv gefördert. Das nutzt natürlich in der Regel den Menschen, die Häuser haben, die Dächer haben, eigene Dächer, die ihnen gehören. Das war, denke ich, in den letzten Jahren der Förderung der klimanützlichen Technologien ein großes Problem, dass das eher an die obere Mittelschicht ging. Für die Superreichen sind das jetzt nicht die zentralen Fragen, ob da Fördersummen anfallen oder nicht. Diesen Sphären sind die längst entschwebt.
Ja. Jetzt ist die Energiewende auch nicht direkt das Thema des Buches. Es sind Menschen wie Sebastian, den Sie jetzt schon eben mehrfach erwähnt haben. Ein Mensch, der so ein bisschen auch hadert mit seinem Erbe, mit seinem Reichtum. Und ich kenne Ihre Bücher. Sie waren auch schon oft Gast hier in der Sendung, kenne Ihre Kritik an Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Mich hat fast schon ein bisschen irritiert, wenn Sie über Sebastian schreiben, ja, wie geradezu mitfühlend Sie über diesen reichen Menschen schreiben im Buch. War das eine ganz bewusste Entscheidung?
Ich bin Reporterin und mein Mittel, die Welt zu erklären, ist schon Empathie. Also ich mag Menschen sehr, sehr gerne. Ich finde Menschen spannend und in der Regel verstehe ich viele Dinge, die mir Menschen erzählen aus ihrer persönlichen Sicht. Und ich finde, es ist ein großer Unterschied zwischen dem Verständnis für einzelne Personen und gleichzeitig einer Kritik an Strukturen. Beides ist möglich. Und ich würde niemals die Menschen, die ich da getroffen habe, persönlich verurteilen, weil ich aus deren Perspektive immer ganz, ganz, ganz viel nachvollziehen kann. Und so ist es ja auch bei Sebastian. Der ist in diese Welt hineingeworfen worden. Der ist geboren worden in extrem großem Reichtum. Er beschreibt, wie das ist, wenn man eben diese Gelder automatisch auf sein Konto bekommt, wie es ist, groß zu werden, sich zu verlieben, Leute kennenzulernen und sich immer zu fragen, mögen die nur mein Geld oder mich als Person, wer will ich überhaupt sein als Person, kann ich überhaupt existieren, losgelöst von dem Geld meiner Eltern, welchen Umgang finde ich damit? Und ich finde, das sind alles komplett nachvollziehbare Fragen.
Ja, bei Sebastian war ja das Besondere, wenn man so will, dass dieser Milliardenerbe, das war eine bewusste Entscheidung ja wohl seiner Eltern, eine ganz normale Kindheit hatte, also auf normale Schulen auch gegangen ist, relativ normal. Und heute lebt er auch in einer ganz normalen Mietwohnung. Er verzichtet ganz bewusst darauf, in besonderem Luxus zu leben. Er zahlt sich sogar selbst ein mittleres Gehalt aus. Diese Normalität, die ist ihm einfach wichtig. Warum?
Genau, die ist ihm total wichtig und damit ist er sicherlich eine große Ausnahme. Ja, die ist ihm so wichtig, weil er eben sagt, er will nicht nur in dieser reichen Blase existieren. Viele Reiche und so, auch er, haben mir die Welt der Superreichen als eine abgeschottete Parallelgesellschaft beschrieben. Mit eigenen Wohngegenden, mit eigenen Schulen, mit eigenen Urlaubsorten, mit einer Entourage aus Personal, das einen ständig begleitet und das einen natürlich auch abschottet. Von der Welt um einen rum. Sebastian hat sein ganzes Leben lang ganz viel unternommen, um diese Blase verlassen zu können. Während des Studiums hat er mal eine Zeit inkognito gelebt und hat versucht, ein anderer zu sein. Das hat dann nicht geklappt, weil er meinte, wenn man engere Freundschaften schließt, dann kommt es nicht so gut an, wenn man nach ein paar Jahren sagt, ich bin übrigens jemand anderer, das solltest du noch wissen. Jetzt gerade versucht er eben so die Strategie, sich ein Mittelschichtsleben nachzubauen. Sie haben es schon gesagt, mit einer Wohnung, mit einem Gehalt, das er sich zahlt, mit Urlaub, den er sich selber genehmigt, mit Urlaubstagen. Das sind alles Versuche, unter Nichtreichen leben zu können. Weil dieses Geld, dieses Vermögen, das bestimmt ja auch die Beziehungen zu anderen Menschen. Und wenn der Abstand gewaltig ist, dann ist es echt schwer, auf Augenhöhe mit anderen noch umzugehen.
Sebastian geht ja, also er scheint sich fast zu schämen für seinen Reichtum. In einem Zitat sagt er, glaube ich, also Leute wie mich sollte es gar nicht geben. Nehmen Sie ihm das ab oder wollte er das auch vor Ihnen möglicherweise so ein bisschen so demonstrieren?
Nein, ich nehme ihm das ab. Wir haben ja insgesamt mehr als 50 Stunden auf Band miteinander gesprochen und Sebastian hat Einblicke in das Leben von Superreichen gewährt, wie ich sie noch nicht hatte und wie sie, glaube ich, auch noch nicht zu lesen waren. Er macht sich wahnsinnig viele Gedanken darum. Und der Reflex ist natürlich immer, dass man sagt, ja, wenn er damit so Probleme hat, soll er doch das Geld abgeben, soll er sich doch davon trennen. Aber wie in seinem Fall ist es ja in ganz vielen Fällen, das Geld ist ja mit der Familie und auch mit einem Unternehmen verflochten. Das gibt man nicht so einfach ab. Dann bricht man mit der Familie. Und das wissen, glaube ich, alle, was das für ein schwerer Schritt ist. Und Sebastian mag ja auch seine Eltern und seine Geschwister sehr gerne. Er hadert eben nur mit dieser Rolle, in die er hineingeboren ist. Er beschreibt es fast als was Monarchisches, fast was Royales, dass Menschen sich ihm gegenüber auch devot und unterwürfig verhalten. Und da will er eben raus.
Sebastian, Sie haben vorhin gesagt, Parallelgesellschaft. Er erzählt ja, er hat in der Verwandtschaft und bei anderen Vermögenden beobachtet, dass einige im Alter nach und nach die Häuser in der Nachbarschaft aufkaufen, auch um entscheiden zu können, wer da einzieht. Also das Wort Parallelgesellschaft passt da möglicherweise. Würden Sie denn sagen, in Ihren Recherchen sind Ihnen mehr Sebastians begegnet oder mehr doch solche Menschen begegnen, die das Leben in der abgeschlossenen Gesellschaft oder auf der Yacht, wo sie meinetwegen ihre eigenen Gesetze haben, die das mehr genießen? Gibt es überhaupt so viele Sebastians unter den Superreichen?
Nee, ganz, ganz sicher nicht. Also ich habe ja schon gesagt, das ist eine kleine, aber vielleicht wachsende Gruppe, vor allem unter Erben. Aber es ist beileibe nicht die Mehrheit. Und viele kennen ja vielleicht diese Gruppe Tax Me Now, eine Vereinigung von reichen Leuten, die der Regierung sagen, besteuert uns doch endlich mehr. Das ist eine sehr laute Gruppe, eine, von der man viel hört, die aber nicht so viele Mitglieder hat und die auch nicht so stark wächst, wie sie sich das vielleicht erhofft hatte. Mhm. Also es ist eine Position, die man hört, die man lange gar nicht hörte. Insofern hat es zugenommen, aber es ist jetzt keine Massenbewegung.
Wir hören eine nächste Frage.
Wie ist es möglich, dass in Deutschland zum Beispiel eine Frau Klatten jedem ihrer drei Kinder 8 Milliarden an Vermögen steuerfrei vererben kann? Müssen da nicht Gesetze geschaffen werden, die solche Ausschreitungen oder solche Übermaße irgendwo doch begrenzen?
Über das Vererben haben wir vorhin ja auch schon mal gesprochen.
Genau, da haben wir gerade drüber gesprochen. Und ich würde sagen, ja, das ist eine große Ungerechtigkeit aus meiner Sicht, wie Erbschaften besteuert werden. Wir haben da sehr hohe Freibeträge am unteren Ende. Das heißt, wer wenig vererbt, zahlt keine Steuern. Dann haben wir aber so einen Bereich der mittelgroßen Erbschaften. Das heißt, wenn Sie 3 Wohnungen, 5 Wohnungen vererben oder verschenken, dann werden Steuern fällig. Die meisten Steuern zahlen Erben, die so 10 bis 20 Millionen erben. Da wird tatsächlich eine ordentliche Steuer fällig. Wenn Sie aber nicht 3 Wohnungen verschenken, sondern 300, dann zahlen Ihre Erben in der Regel keine Steuer. Das hat eben mit diesen Schlupflöchern, mit diesen Gestaltungsmöglichkeiten, so nennen das die Steuerberater, zu tun, von denen ich gerade ein paar beschrieben habe. Und meines Erachtens ist das nicht richtig so. Das ist aus meiner Sicht unfair. Das landet auch immer wieder vom Verfassungsgericht. Auch jetzt wird die Erbschaftssteuer und diese großen Verschonungen werden wieder Thema vom Verfassungsgericht sein. Also auch die Justiz sagt den Politikern immer wieder, Leute, da ist schon ein Gerechtigkeitsproblem, aber die Politik fasst es nicht an.
Jetzt berichten Sie im Buch auch über Menschen, die also einer ganz anderen Meinung sind. Rainer Zietelmann zum Beispiel, früher Journalist, heute großer Fürsprecher des Schrankenlosen Kapitalismus. Er sagt, wir leben in einer Neidgesellschaft. Ein Drittel der Deutschen sind Neidbürger und die Reichen sind eine diskriminierte Minderheit. Sind Sie auch oft mit dem Vorwurf des Sozialneids konfrontiert worden bei Ihren Recherchen?
Ja, ständig natürlich. Das ist ein Argument, dem begegnet man immer wieder. Ich würde niemals bestreiten, dass Neid in Deutschland ein Problem ist. Aber ich glaube, und das sagen auch viele Untersuchungen, wir sind eher neidisch auf die, die uns sehr nah sind. Wir neiden, und das finde ich auch ein Problem, den Erfolg unseres Nachbarn. Der hat ein größeres Haus, der hat ein größeres Auto. Bei dieser Sphäre der Superreichen von sozialem Neid zu sprechen, finde ich ein bisschen grotesk, weil das sind Welten, die so weit von uns weg sind. Natürlich in der Recherche denkt man, ach, es ist ja super bequem, mit einem Privatjet zu fliegen. Finde ich toll, hätte ich vielleicht auch gern, wenn man das Klima mal außen vor lässt. Ist es jetzt Sozialneid oder ist es einfach das Anerkennen, dass man mit Geld was Schönes und was Komfortables sich kaufen kann? Ich würde aber auf jeden Fall immer wieder betonen, und das finde ich ganz, ganz wichtig, der Kern der Verteilungsdebatte, der Kern der Frage, ist es richtig, dass das allermeiste Geld bei uns in den Händen von ganz, ganz wenigen ist, ist sicherlich nicht Neid, sondern ist die Frage, in was für einem Land wollen wir eigentlich leben? Wer hat welche Chancen? Wer darf was erhoffen? Wer darf was erwarten? Und ist es eigentlich eine stabile Volkswirtschaft, in der vor allem das unternehmerische Vermögen bei ganz, ganz wenigen Menschen liegt? Das sind die Fragen, die mich antreiben und ganz sicherlich nicht Neid.
Wie reagiert denn ein Herr Zietelmann, wenn Sie ihn mit diesen Vorwürfen konfrontieren oder mit der Frage der Ungerechtigkeit? Hat er ein Bewusstsein dafür? Hat er eine Antwort darauf?
Er hat halt eine andere Sicht auf die Welt und er glaubt, dass Ungleichheit halt ein Treiber oder ein wichtiges, eine wichtige Zutat des Kapitalismus ist und ist eben fest davon überzeugt, dass nur mehr Menschen reich werden wollen. Also auch der Herr Zietelmann, den Sie zitieren, gibt Kurse zum Reichwerden, so werden sie reich und glaubt auch selber daran, dass man durch autogenes Training, indem man sich zum Beispiel Reichtumsziele ins Unterbewusstsein einprogrammiert, diese erreichen kann. Das heißt, das sind einfach verschiedene Weltanschauungen.
Christel André hat uns eine WhatsApp geschrieben. Frau Friedrichs, haben Sie bei der Recherche zu Ihrem Buch auch erlebt, dass es Menschen gibt, die ihren Reichtum als Belastung erleben? Möglicherweise fällt mir da Sebastian ein, aber vielleicht fällt Ihnen auch noch einer ein. Und dann noch die Frage, haben Reiche Verlustängste? Die Frage von Christel André aus Schwalbach.
Ja, sie haben sehr starke Verlustängste. Mir hat ein Family Officer, also jemand, der die sehr reiche Familien betreut, gesagt, dass das bei vielen geradezu panische Ängste sind. Eine der großen Ängste bezieht sich auf das habe ich im Buch das Monster unterm Bett genannt, also dass aus der nahen Umgebung das Vermögen gefährdet ist. Sprich, die Kinder heiraten jemanden, der nach dem Geld trachtet. Man fällt auf Betrüger rein, man wird betuppt. Also das sind ganz große Ängste und da tun Vermögende ganz, ganz viel, um sich mit Ehevertragspflicht für die Kinder und allem Möglichen davor zu schützen. Die zweite Angst ist tatsächlich die vor Enteignung durch den Staat. Das ist eine, die ich nach all dem, was man so über die Steuerpolitik der letzten Regierung weiß, nicht so ganz nachvollziehbar finde. Aber die beiden Ängste gibt es und es ist tatsächlich die große Angst, das Vermögen zu verlieren. Aber alle Statistiken sagen, wenn Sie einmal in diesen Vermögensdimensionen sind, dann haben Sie sehr gute Chancen, das auch zu behalten.
Macht es bei der Einstellung zu diesen Problemen oder zu diesen Fragen oder zu den Ängsten einen Unterschied, ob jemand geerbt hat oder ob er das sich selbst erarbeitet hat, das Vermögen?
Also manche meiner Gesprächspartner haben mir gesagt, dass sie die Erben oftmals als Verängstigter erlebt haben, was ich auch total plausibel finde, weil sie als Unternehmer wissen sie ja, wie sie es gemacht haben und sie haben ja ein großes Zutrauen zu den eigenen Fähigkeiten. Viele Erben wurden mir so beschrieben, dass ihr Hauptantrieb ist, eben das Vermögen nicht zu versemmeln, dass sie nicht das Glied der Kette sein wollen, wo es dann reißt, nicht die Generation, die es hinhaut, also nicht die Buddenbrocksche dritte Generation, die es versaut. Und dass die deshalb oftmals zu großer Vorsicht, zu Sicherheit neigen und dass gerade das was ist, was wir im Moment gar nicht brauchen können, sondern wir brauchen ja Leute, die ihr Vermögen gut und mit Risikobereitschaft investieren, um Dinge voranzubringen. Und dieses Zementieren, dieses Stabilisieren, das brauchen wir ja eben gerade nicht.
Sie haben jetzt schon mehrfach die Family Offices erwähnt. Nicht alle wissen, was das ist. Also das sind besondere Dienste, die da angeboten werden. Vermögensverwaltung für wohlhabende Menschen. Man könnte jetzt sich die Frage stellen, warum lassen die das nicht ihre Banken machen? Warum gehen die zu diesen Family Offices?
Ja, die Existenz von einem Family Office unterscheidet die Superreichen von den Normalreichen. Eine Bank ist da oftmals viel zu anonym, selbst eine Privatbank. Ein Family Office, gerade wenn es gibt sogenannte Single Family Offices, also die sich wirklich nur um eine einzige Familie kümmern, das ist der exklusivste Service, den Sie sich vorstellen können. Sie haben also Vermögensverwalter, Sie haben Juristen, Sie haben Steuerfachleute, die sich nur um Sie und um Ihr Vermögen kümmern. Die teilweise haben die 24 Stunden Hotlines, sind immer für Sie erreichbar und haben haben auch eine ganz große Nähe zu der Familie, sind in viele Dinge eingeweiht, auch zum Beispiel, wer ist das Lieblingskind, wen versucht man ein bisschen vom Vermögen fernzuhalten. Und eine Reiche hat mir erzählt, dass sie lange dachte, dass dieser Family Officer, das sei ihr Onkel, weil der bei allen Familien-Events auch immer dabei ist. Also das sind einfach Menschen, die sehr, sehr nah an der Familie dran sind.
Und diese Familienbüros, die kosten mehrere Millionen pro Jahr, schreiben Sie. Also es lohnt sich wirklich nur für Leute, die also wirklich mehrstellige Millionenbeträge auch besitzen. Ja?
Genau. Und die sind aber natürlich angetrieben, dieses Geld auch wieder einzuspielen. Das heißt, die müssen halt eine hohe Rendite einspielen, aber die müssen natürlich auch durch steuerliche Konstruktionen es schaffen, dass sie quasi ihre Kosten wieder reinkriegen.
Sie gucken dann aber auch ganz konkret, was könnte unsere nächste Investition sein? Also Hotel, Wohnblock, Büros, Seniorenheime. Im Buch ist auch mit einem Augenzwinkern dieser Monopoly-Vergleich. Ich kaufe eine Straße.
Genau, da hat ein Family Officer erzählt, dass einer seiner reichen Kunden betrunken durch eine Stadt lief oder vermutlich etwas angeschickert und ihm einfach eine Straße gefiel und er dann anrief und gesagt hat, ich will diese Straße haben, kauft mir diese Straße. Und dann haben sie tatsächlich Haus für Haus die Leute überzeugt, dass sie zu sehr hohen Summen, also haben gesagt, Preis spielt keine Rolle und haben sich Stück für Stück diese Straße zusammengekauft, einfach nur, weil er da nach einem schönen Abend durchgelaufen ist.
Ein Vermögensverwalter hat Ihnen auch erzählt, dass es zu seinen Aufgaben gehört, Fluchtoptionen vorzubereiten. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich habe ja schon von den Ängsten von Vermögenden erzählt und eine Angst ist eine, die, glaube ich, viele nachvollziehen können. Was machen wir denn, wenn an unserem Ort alles zusammenbricht? Also Klima, gesellschaftliche Unruhen, Kriege. Was ist dann unser Plan? Und viele haben tatsächlich einen Plan B. Das heißt, sie haben Grundstücke gekauft in Ländern, die man dafür als geeignet erachtet. Neuseeland zum Beispiel steht da sehr hoch im Kurs, aber auch Kanada. Manche haben Farmen in Mittelamerika, wo man als Selbstversorger leben könnte. Und diese Orte müssen eben vorbereitet sein. Und da gibt es teilweise eben dann Evakuierungspläne. Also wie käme die Familie denn dann dahin? Und das ist eine der Ängste, mit denen man sich beschäftigt. Der Sebastian fand es kurios, weil er sich wünschen würde, dass reiche Leute mehr Energie da reinstecken würden, dass es so weit gar nicht kommt. Also, dass hier einfach gar nicht alles zusammenbricht, anstatt sich darauf vorzubereiten, dass man so eine Fluchtoption hat. Aber der Extremfall ist natürlich Elon Musk mit seinem Mars-Projekt. Wenn man hier alles gegen die Wand fährt, dann fängt man halt auf dem Mars nochmal an. Und wenn Geld keine Rolle spielt, kommt man vermutlich auf solche Ideen.
Horst Busch hat uns geschrieben. Er fragt, wie erklärt sich Frau Friedrichs die große Faszination vieler für Superreiche und ihr dekadentes Leben? Mir fällt da zum Beispiel auch dieser absurde Erfolg dieser Geissens ein, die durch die Welt jetten und glaube ich, wo sind die zu sehen, auf Vox oder auf RTL? Woher kommt die Faszination für Superreiche? Eine interessante Frage.
Ja, ich glaube, weil es einfach spannend ist, was der Mensch tut, wenn Geld keine Rolle spielt. Wir alle sind ja, oder die allermeisten von uns sind ja mit beschränkten Mitteln unterwegs. Und sich auch nur mal vorzustellen, was würde ich denn tun, wenn ich 1.000 Millionen hätte? Wie wäre denn mein Leben dann? Das ist, glaube ich, was einen sehr, sehr fasziniert und auch beschäftigt. Und dann ist es natürlich gerade auch bei manchen, es gibt ja auch so einen Riesenboom von Serien mit Superreichen, White Lotus zum Beispiel oder den Spielfilm Triangle of Sadness, der viele Preise gewonnen hat, der auf so einem auf so einer Luxusjacht eben auch spielt. Da werden die Superreichen eben oft so ein bisschen als die Problembären unserer Zeit gezeichnet, egoistisch, nicht wirklich lebensfähig. Ich glaube, das kann dann auch manchmal so ein bisschen moralisch entlastend sein, dass man das dann guckt und denkt, haha, schau mal, die haben alles, aber sind trotzdem unglücklich. Dann ist ja vielleicht doch alles am Ende ganz fair.
Ja, glücklich sein oder nicht glücklich sein. Sie schreiben im Buch auch über Kalendersprüche und den sogenannten Volksmund, der sagt, die richtig tollen Sachen, die kann man doch gar nicht kaufen. Ist das in Ihren Augen doch am Ende alles nur Kitsch und Geld macht vielleicht dann doch auch glücklich?
Geld macht sicher glücklich, das sagen auch alle Studien. Es macht vor allem aber am Anfang glücklich. Also zwischen Sie haben null oder Schulden und Sie haben 1 Million liegt messbares mehr an Glück und an Lebenszufriedenheit, weil Ihnen da einfach Geld Probleme vom Hals halten kann und weil Ihnen Geld auch ermöglicht, das Leben zu führen, was Sie sich eben erhoffen, Ideen zu verwirklichen und so weiter. Ich war ja auch zum Beispiel in der Recherche für die Recherche in einem sehr, 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 sehr teuren Hotel, wo mir jeder Wunsch von den Augen abgelesen wurde und ich habe mich da sehr wohl, sehr glücklich gefühlt. Ich glaube aber, weiter oben nutzt sich das ab. Ob Sie jetzt 1,5 Milliarden haben oder 1,3 Milliarden, das macht Ihr Glück nicht mehr.
Eine Minute haben wir noch. Gehen wir konstruktiv aus der Sendung in der letzten Minute. Sie denken über eine neue Übereinkunft nach zwischen Reichen und dem Rest. Ich vermeide bewusst den Begriff New Deal. Wie könnte diese Übereinkunft aussehen?
Ich glaube, die Übereinkunft könnte so aussehen, dass wir, der Rest, sagen, wir reden respektvoll darüber, wenn ihr bereit seid, mehr abzugeben. Wir machen die Regeln einfach klar und nachvollziehbar und dann sagen wir wirklich auch einmal Danke dafür, wenn ihr viele Steuern zahlt, wenn ihr bereit seid, an diesem Land richtig entschieden mitzuarbeiten und euch vielleicht auch Diskussionen zu öffnen und darauf geben wir uns die Hand, nicht Reiche und Reiche, weil letzten Endes sitzen wir ja hier alle im selben Boot und haben, glaube ich, alle das Interesse, dass uns das hier nicht um die Ohren fliegt.
Dankeschön, Julia Friedrichs. Beste Grüße nach Berlin. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Crazy Rich ist der Titel des Buches, Untertitel Die geheime Welt der Superreichen. 384 Seiten, kosten 24 Euro. Es ist erschienen im Berlin Verlag. Kommende Woche ist unser Gast, der Gast bei Jochen Marmet, der Autor Stefan Ort. Er spricht über ein Land im Krieg. Buch trägt den Titel Couchsurfing in der Ukraine. Eben meine Reise durch ein Land im Krieg. Stefan Ort ist durchs Land gereist, nach Kiew, Odessa, nach Kharkiv und in die Karpaten. Er fragt, wie es den Menschen geht, die geblieben sind und wie ihr Alltag aussieht, aber auch, was ihnen Hoffnung macht. Er will eine Perspektive auf das Land eröffnen, die weit über den Krieg hinausreicht. Das also kommende Woche bei Jochen Marmet. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Soweit die Sendung Fragen an die Autorin für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf sr2.de. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp. Das Radiofeature Lost in Sozialversicherung in der ARD Audiothek, eine Dokumentation über den schwierigen Zugang zur Erwerbsminderungsrente. In Deutschland beantragen nämlich jedes Jahr etwa 340.000 Menschen eine Erwerbsminderungsrente. Sie soll das selbsterzielte Einkommen ersetzen oder ergänzen, wenn Betroffene gesundheitsbedingt nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten können. Eine Existenzsicherung auf überschaubarem Niveau. Es geht um durchschnittlich knapp 1.000 Euro im Monat. 40% der Anträge werden aber abgelehnt. Wie kann das sein? Welche Gründe hat das? Was könnte man vielleicht anders machen? Antworten gibt das Radiofeature Lost in Sozialversicherung jetzt in der ARD Audiothek.